Karfreitag, Gottes Sohn Jesus Christus stirbt am Kreuz auf Golgatha. Karfreitag, und es ist doch grausam, brutal, erbarmungslos, ja eigentlich schon derb, barbarisch. Schmerz und Leid, wohin man schaut, Angst, Todesqualen, Alltag. Oder doch eher Unbehagen? Karfreitag, und wir Christen, wir legen unser Augenmerk ganz bewusst auf das Leiden Christi. Wir betrachten es, halten es uns vor Augen, lassen Christi Leiden an uns heran. Aber mal ehrlich, ist das dann noch normal? In einer Gesellschaft, in der Tod, der Schmerz und das ganze Leid irgendwie immer an die Seite gedrängt wird. Man will doch heutzutage am liebsten gewinnen, aber am besten ohne zu kämpfen. Man möchte neu werden, aber ohne schmerzhafte Verwandlung. Man will gesund sein, aber ohne Krankheit durchzumachen. Man möchte auferstehen, aber am liebsten den Tod doch gar nicht schmecken. Was antworten wir, wenn wir gefragt werden, warum wir das tun, das Leiden Christi betrachten? Ich meine, vielleicht tun wir es ja schon gar nicht mehr. Aber wenn wir es tun, warum sollten wir es dann weiterempfehlen? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Und doch so schwer, bis in die Tiefe hinein, sie zu verstehen und zu erfassen. Wir betrachten das Leiden Jesu Christi, weil er, Jesus Christus, für uns, für mich gestorben ist. Er hat an meiner Stelle gelitten. Alles, was er letzten Endes ertragen musste, hat er für mich getan. Jesus leidet und er quält sich, um meine Schuld abzubüßen. Es ist mein Leiden, das da am Kreuz hängt, das auf Golgatha sichtbar wird. Es ist meine Schuld, die dort gesühnt wird. Es ist nicht so ein historischer Moment, wo ein bedeutender Mann aus der Antike irgendwie stirbt. Nein, es ist mein Schmerz, es ist mein Leid, es ist meine Schuld, es ist meine Sünde. Es ist sogar meine Krankheit, es ist sogar meine Schwachheit, es ist mein ganzes Versagen, mein Vergessen, all das hängt hier am Kreuz. Er anstelle von mir, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und deshalb, weil es nicht irgendein Leiden ist, weil es nicht irgendeine grausame, barbarische Tat ist, sondern weil es mein Leiden ist, darf ich das Augenmerk auch darauf legen. Und ich muss es nicht vor mir verschließen und fernhalten, sondern ich darf es wahrnehmen, immer und immer wieder neu und betrachten, was er für mich getan hat. Und ich glaube, wenn wir das nicht tun, wenn wir es sein lassen, dann wird das Kreuz ganz schnell banal und alltäglich, dann wird es zu einem Schmuckstück, dann verkommt es zur billigen Gnade. Ja, ja, hab ja Vergebung. Es wird als Schleuderware durchhergeworfen, für jedermann zu haben, grenzenlos, einfach irgendwie. Gnade ohne Preis, Gnade ohne Konsequenz, Gnade eben ohne dieses Kreuz. Und daher möchte ich euch heute auch wieder ganz bewusst neu einladen, das Leiden Jesu Christi an uns heranzulassen. Wieder neu bewusst zu werden, was Jesus Christus für mich, für dich getan hat. Und ich möchte das eben so tun, dass wir den Leidensweg Jesu mit ein paar Bildern betrachten. Bild 1. Jesus aus Nazareth, Jude, Mitte 30, Bauhandwerker, angeklagt wegen Gotteslästerung, so steht er vor seinen Richtern, vor Hannas, Kaiphas und auch vor Pilatus. dem Chef der römischen Militärregierung, alleine. Die Einflussreichen im Hohen Rat, die fordern die Verhängung der Todesstrafe. Zu radikal, man müsste komplett umdenken, wenn man Jesus' System, seinen Glauben, wenn man diese Reform irgendwie umsetzen würde. Was hast du getan? Bist du der Judenkönig? Fragt Pilatus. Jesus sagt, du sagst es. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Was ist Wahrheit? Abschätzig klingen diese Worte im Munde des Römers. Er versucht zwar noch er unternimmt noch einen Versuch, nach Recht zu handeln, aber aus politischem Kalkül gibt er den Anklägern nach. Verurteilt, beurteilt, eingeordnet, in eine Schublade gesteckt, so steht Jesus vor Pilatus und er wäscht sich seine Hände in Unschuld. Wer von uns hat je bedacht, was er angerichtet hat mit seinem Urteilen, mit seinem Einordnen, mit seinem Werten, Bewerten oder sogar Entwerten? Wen von uns kümmert es, wie es dem geht, den wir verurteilen, den wir abgeschrieben, ausgegrenzt oder entwertet haben? Bild 2. Wir dürfen das nächste Bild nehmen. Kurzer Prozess. Ans Kreuz. Hinaus mit ihm aus dieser Stadt, dorthin, wo die Pfähle stehen für Leute wie ihn, wie Diebe, Mörder, Volksaufwiegler, Unruhestifter, einfach die Gefährlichen. Eine der schmählichsten Hinrichtungsarten, die die menschliche Folterfantasie sich je ausgedacht hat. Ja, das erwartet Jesus. Sie laden ihm den Balken, mit dem man ihn an dem Pfahl hängen wird, auf die Schultern. Das Querholz für den Andersdenker. Dann treiben ihn die Soldaten voran, hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Es ist ein wirkungsvolles Schauspiel. In den Tagen vor dem Passafest, mitten drin von Tausenden von Pilgern, die Jerusalem belagern. Selbst seine Freunde sind ja ausgerissen. Und spätestens jetzt dürfte auch den Gutgläubigen im Volk dürfte jetzt klar sein, der Messias war er nicht. Gott hat sich von ihm distanziert, denn es heißt ja im Gesetz, der am Pfahl hängt, das ist einer, der von Gott verflucht ist, den Gott verstoßen hat. Jesus aber bleibt gehorsam. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Er nimmt das schwere Kreuz auf sich, er trägt es für uns, er lädt sich die Last auf, die wir nicht tragen können. Bild 3. Jesus stürzt, er kann nicht mehr. Das Kreuz wird ihm zu schwer, es drückt auf seinen Schultern, es erdrückt ihn. Es braucht dazu auch nicht allzu viel Vorstellungskraft. Hier quält sich ein zuvor Gegeißelter durch die Gassen der Stadt. Und von der Geißelung sagt der Zeitgenosse Cicero, sie ist der halbe Tod. Es ist einfach die Kraft, die schwindet. Es ist der Tod, der anklopft. Es ist die Gewissheit, der größte Schmerz, er kommt noch. Bild 4. Er kam vom Feld, erzählen die Evangelien. Er hatte nicht vor, einen Halbtoten, den Kreuzigungsbalken irgendwie zu schleppen, ihn zu tragen, aber er wird als Erstbester von den Soldaten genommen, gewaltsam gegriffen und ihm wird das Kreuz aufgeladen. Auf einmal mittendrin im Leiden, nicht mehr nur Zuschauer irgendwie nebendran, sondern Akteur. Wie wird es ihm wohl ergangen sein? Er hatte doch nichts damit zu tun. Oder doch? Sollten nicht wir eigentlich diesen Balken tragen? die Geißel spüren, das Blut sehen und schmecken, den Todesgeruch riechen. Bild 5. Die Kleider werden Jesus vom Leib gerissen. Er wird bloßgestellt. Die Gaffer, die können ihre Blicke nun auf ihn richten. Vor dem brauchen sie sich nicht mehr zu fürchten. Von ihm wissen sie jetzt alles. Er kann nichts mehr verbergen. Die schützenden Kleider, sie rauben sie ihm. Den letzten Schutz, die letzte Würde nehmen sie ihm. Ja, sie rauben dir alles. Du interessierst dich mehr. Menschenwürde, ade. Unterm Pfahl, da bist du nur noch Objekt, du bist nur noch Sache, du bist Gegenstand. Und sie nehmen noch, was von dir irgendwie verwertbar ist. Und wir? Nehmen wir nicht auch das, was an dir verwertbar ist? Oh, deine Bergpredigt, die ist, naja, ein bisschen zu radikal für unser Alltagsleben. So die Kritik an den Herrschenden, an denen, die da irgendwo da oben sitzen, ja, das nehmen wir mit. Auch dich, aber dein Gott. Da bleiben wir doch lieber bei der frohen Botschaft ohne Gerichtsbotschaft. Das tut doch der Moral nicht so gut. Du kennst ja uns Menschen. Ja, du kennst die Menschen. Und du wusstest es längst vor Golgatha. Der Menschensohn wird in die Hände von Menschen ausgeliefert. Damals genauso wie heute. Nächstes Bild. Zu Boden geworfen wird der Verurteilte mit dicken Nägeln durch die Handgelenke, durch die Handflächen bzw. darunter ans Querholz geschlagen. Dann wird der Balken hochgestemmt und in Mannshöhe werden diese Kreuze, die Hinrichtungspfähle eingehängt. Noch ein Nagel durch die übereinander gekreuzten Füße ins Stützholz hinein und für die Soldaten ist die Sache erledigt. Nur die Wachposten bleiben, halten Klagende und Schaulustige fern und warten, bis sie die Pfähle von den Leichen säubern können. Unter Schmerzen, die selbst Morphium nicht betäuben können, beginnt ein qualvoller Erstickungstod. Er dauert oft tagelang. Es sind die Nägel unserer Feigheit, unserer Lieblosigkeit, mit denen er ans Kreuz geheftet wird. Wenn wir ihn leugnen oder davonlaufen wie die Jünger, dann durchbohren wir seine Hände und seine Füße. Wenn wir die Hände ausstrecken, wieder dem Nächsten oder sie zurückziehen vor seiner Not, dann durchbohren wir Jesu Hände. Dann nageln wir ihn ans Kreuz. Es sind wir, die wir ihn kreuzigen. Es sind deine letzten Stunden. Und ich habe nicht mal die Kraft, mir das Grauenhafte vorzustellen, weder im Denken noch im Fühlen. Als schirmten mich auch ein Stück weit diese Wachposten ab, dir wirklich nahe zu kommen. Das Unvorstellbare ist hinter der Grenzlinie zwischen ich und du. Du bleibst allein in deinen Qualen. Eins mit dir ist jetzt nur noch dein Gott. Nächstes Bild. In größter Todesnot sprichst du, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Und danach zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Deine Sorgen um uns ist dir größer und wichtiger als all dein Schmerz. Deine Sorgen um uns, ja, sie ist wirklich unbegreiflich. Sie lässt uns nie allein. Deine Sorge um uns lässt die 99 Schafe da. Und du gehst und suchst das eine, das verloren ist. Deine Sorge um uns lässt den einzelnen Spatz nicht vergessen. Und selbst das Haupthaar ist gezählt. Warum sorgen, wenn du für uns sorgst? Deine Sorge um uns verheißt uns Brüder und Schwester. Deine Sorge um uns lässt dich für uns sterben. Deine Sorge um uns verspricht uns den Heiligen Geist, der uns führt und leitet. Wo ist solch ein Gott, so wie du? Nächstes Bild. Jesus, der Sohn Gottes und zugleich ganz und gar Mensch, stirbt am Kreuz auf Golgatha. Seine letzten ihm noch am Leben erhaltende Gotteskraft entweicht. Gott selbst verabschiedet sich von ihm. Er spricht: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hält nicht an seiner Gottheit fest. Er entäußerte sich bis in den Tod hinein, ja, bis zum Tod am Kreuz. Sein Wirken scheint gescheitert. Er wollte dem Menschen Gottes Barmherzigkeit verkünden, Gottes Nähe, seine Liebe, die heilt und befreit. Aber sie, oder sollte ich auch sagen, aber wir wollen diese Botschaft oft nicht hören. Sie wollten den Botschafter Gottes mundtot machen, ihn aus der Welt schaffen, denn er hat sie in Frage gestellt. Er hat ihre Religion, ihre Tradition als Sicherungsmechanismus für ihren Glauben. Er hat sie entlarvt. Er hat ihre scheinbare Frömmigkeit als Egoismus durchschaut. Ein Stück weit ein Versuch, Gott für sich zu vereinnahmen. Jesus stirbt und Gott sagt: Ihr seid teuer erkauft. Nächstes Bild. Kein Begräbnis für Gekreuzigte nicht. Was übrig bleibt, wird vom Pfahl gerissen und entsorgt im Massengrab. Wäre da nicht Josef von Arimathäa gewesen? Josef bat um den Leichnam, nahm anschließend Jesus vom Kreuz und wickelte ihn in ein Leintuch und begrub ihn in einer Felsenhöhle. Jesu Leichnam wird ins Grab gelegt. Menschen, die all ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, begraben mit ihm ihre Hoffnungen. Da ist Josef von Arimathäa, der auf das Reich Gottes gewartet hat und es in Jesus gekommen sah. Da ist ein Nikodemus, der nachts zu Jesus gekommen war, weil er gemerkt und gespürt hat, er ist wirklich der Messias. Da ist Maria von Magdala, aus der Jesus 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Sie war in ihrer Verzweiflung zu Jesus gekommen, war ihm begegnet und wurde geheilt. Und alle, sie alle müssen ihn, Jesus, dem sie alles verdanken, ins Grab legen. Auch die vielen Frauen, die mit Jesus aus Galiläa gekommen waren, sie waren fasziniert von der Person Jesu, seiner Lehre. Nun müssen sie ihre Liebe, ihre Zuwendung, ihre Hingabe, ihr Vertrauen begraben. Und da waren auch noch die Jünger, die alles aufgegeben hatten. 3 Jahre lang folgten sie, völlig umsonst. Alles vorbei, alles vergebens. Und Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Niemand also lebe für sich, sondern für den, der für ihn gestorben ist. Denn für wen müsste ich mit größerem Recht leben, als für den, ohne dessen Tod ich nicht leben könnte? Für wen angemessener als für den, der das ewige Leben verspricht? Für wen notwendiger als für den, der Gericht üben wird? Aber ich diene freiwillig, weil die Liebe Freiheit gibt. Dient in jener Liebe, die die Furcht verscheucht, die Mühen nicht fühlen lässt, nicht auf Verdienst blickt, nicht den Lohn sucht und doch noch mehr als alles andere in Bewegung setzt. Amen.